HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Mangel. Immer wieder gibt es Streit über die Mietpreisbremse, manchmal vor Gericht, wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt. Das Land Hessen hatte einen Formfehler bei der Mietpreisbremse gemacht. Deshalb hatte ein Mieter aus Frankfurt geklagt, er wollte zu viel gezahlte Miete von seinem Vermieter zurückbekommen. Doch in erster Instanz ist er gescheitert. Jetzt hat aber auch die zweite Instanz, also das Oberlandesgericht Frankfurt, seine Klage zurückgewiesen. Hanna Immich hat die Details zu dem Fall.
Necip Sadikovic zahlt eine zu hohe Miete. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem halbjährigen Sohn wohnt er im Frankfurter Norden in einer 67 Quadratmeter großen Mietwohnung.
Kaltmiete pro Quadratmeter zahle ich 11 Euro. Und laut Mietspiegel, also hier in dieser Gegend, wo ich wohne, müssen es um die 7,50 Euro sein pro Quadratmeter.
So sähe es die Mietpreisbremse in dieser Gegend eigentlich vor. Doch einfordern konnte er das nicht, denn die Mietpreisbremse war in Hessen rund 3,5 Jahre lang ohnehin gar nicht gültig. Zwischen Ende 2015 und Sommer 2019. Der Grund, die Landesregierung hatte einen Formfehler gemacht. Rechtsanwalt Daniel Halmer von der Mieterplattform wenigermiete.de aus Berlin.
In Hessen ist es so gelaufen, man hat eine Begründung gemacht und diese auch veröffentlicht, aber da stand fett und breit Entwurf quer drüber.
Die Folge, die Verordnung wurde vor Gericht nicht anerkannt. Inzwischen gibt es eine Neufassung, aber alle Mieter, die vor Sommer 2019 einen Mietvertrag abgeschlossen haben, können sich nicht darauf berufen. Wenigermiete.de hat deshalb im Namen von Necip Sadikovic das Land Hessen verklagt. Schließlich sei das Land für die fehlerhafte Verordnung verantwortlich. Hessens Minister für Wohnen Tarek Al-Wazir von den Grünen äußert sich schriftlich und spielt den Ball zurück an den Bund.
Die Mietenbegrenzungsverordnung wurde wegen eines Formfehlers für unwirksam erklärt. Dieser Formfehler ist einer Vielzahl von Bundesländern unterlaufen, da der Bund zwar eine Regelung zur Begründung, nicht aber zur Veröffentlichung getroffen hat.
Das Landgericht Frankfurt hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen zu Ungunsten des Mieters. Und das so begründet: Der Gesetzgeber hafte nicht gegenüber einzelnen Bürgern, sondern nur gegenüber der Allgemeinheit. Wenigermiete.de will sich damit nicht abfinden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat heute zwar genauso entschieden, aber die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Und Daniel Halmer von Wenigermiete.de hat gegenüber dem HR bereits erklärt, den Weg nach Karlsruhe aller Wahrscheinlichkeit nach zu gehen und bis vor den BGH zu ziehen. Die Mieterplattform aus Berlin möchte auf Bundesebene klären, wer eigentlich verantwortlich gemacht werden kann. Schließlich seien Millionen Mieter betroffen, denn auch in anderen Bundesländern sei gepatzt worden.
Der Fehler, der in Hessen passiert ist, der ist keineswegs ein Einzelfall in der Bundesrepublik, sondern 7 andere Bundesländer haben ähnliche oder vergleichbare Fehler bei dieser Verordnung gemacht. Das heißt, die Frage, ob der Staat für solche Fehler haften muss oder nicht, die stellt sich nicht nur in Hessen, die stellt sich auch in Bayern, auch in Hamburg, auch in NRW, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg, in Brandenburg. Und deswegen glauben wir, dass es sinnvoll wäre, im Sinne der Mieterin in ganz Deutschland diese Frage beim Bundesgerichtshof klären zu lassen.
Mieter in Städten wie Frankfurt wünschen sich vor allem eins: Schutz vor explodierenden Mieten, sagt auch Mieter Necip Sadikovic.
Also ich wünsche mir, also nicht nur für mich, sondern generell, dass sich die Mietpreissituation hier in Frankfurt und natürlich auch in Hessen deutlich ändert, weil es kann ja nicht sein, dass man für Wohnraum vielleicht, manche zahlen 60-70% ihres Einkommens nur, damit sie anständig leben können.
Das Land Hessen muss keinen Schadenersatz zahlen an einen Mieter, obwohl es einen Formfehler bei der Mietpreisbremse gab. Das ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt gewesen. Dagegen kann noch Revision eingelegt werden. Hanna Immich hat uns darüber informiert. Während die Deutsche Bank für das letzte Jahr einen Milliardenverlust ausgewiesen hat, läuft es für die Commerzbank gar nicht mal so schlecht. Zwar hat die Bank bei ihrer Bilanz in Frankfurt bekannt gegeben, dass die Gewinne eingebrochen sind, doch das war von vornherein klar und Analysten hatten noch schlechtere Zahlen erwartet. Denn die Commerzbank durchläuft zurzeit eine große Umstrukturierung. Warum also die Konzernzahlen auf den zweiten Blick etwas besser ausschauen, erklärt Ursula Mayer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Im Jubiläumsjahr gibt es auf den ersten Blick wenig Grund zum Jubeln für die Commerzbank. Denn finanziell lief es zuletzt nicht besonders rund. Im vergangenen Jahr brach der Gewinn um ein Viertel ein auf 644 Millionen Euro. Das bekommen auch die Aktionäre zu spüren. Ihnen winkt für das abgelaufene Jahr eine geringere Dividende. Sie sinkt auf 15 Cent je Aktie. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen in Frankfurt erklärt Commerzbankchef Martin Zielke:
2019 war, das wissen Sie alle, für uns kein einfaches Jahr. Wir haben den Umbau der Konzernzentrale gestartet unsere neue Strategie Commerzbank 5.0 entworfen und erste Umsetzungsergebnisse erzielt.
Im vergangenen September hatte die immer noch teilverstaatlichte Bank angekündigt, dass sie von ihren rund 1.000 Filialen jede fünfte dicht machen will. Von den zuletzt etwa 40.000 Stellen im Konzern soll jede zehnte wegfallen. Mit dem Stellenabbau kommt das Geldhaus offenbar schneller voran als geplant. Details von Bettina Orlopp, im Vorstand seit neuestem für das Thema Finanzen zuständig.
Wir haben zügig ein vorgezogenes Altersteilzeitprogramm verhandelt und natürlich werden wir den Abbau wie gewohnt sozialverträglich durchführen.
Laut Bank dürften rund 1.000 Mitarbeiter dieses Programm annehmen. Bevor diese Sparmaßnahmen Früchte tragen, kosten sie allerdings selbst erst einmal ordentlich Geld. Im Schlussquartal wurden dafür über 100 Millionen Euro fällig, was am Ende zu dem schlechten Ergebnis fürs Gesamtjahr führte. Um diese Kosten zu stemmen, will das Geldhaus seine polnische Tochter mBank verkaufen. Doch laut einem Medienbericht verläuft der Verkauf bislang schleppend. Trotz allem zeigt sich Bankenchef Zielke immer noch zufrieden.
Dank der guten Entwicklung im Kundengeschäft ist das Jahr 2019 besser gelaufen, als wir zwischenzeitlich erwartet hatten.
Die Bank konnte im letzten Jahr fast eine 500.000 neue Kunden gewinnen. Damit sind es mittlerweile insgesamt 17 Millionen. Während das Geldhaus die Privatkunden weitgehend verschonte, knöpfte sie den Firmenkunden im großen Stil Strafzinsen ab und nahm allein dadurch rund 100 Millionen Euro ein. Insgesamt stiegen die Erträge im eigentlichen Bankgeschäft. Um auch in Sachen Digitalisierung voranzukommen, will die Commerzbank ihre Online-Tochter comdirect integrieren. Dabei sieht man sich auf der Zielgeraden. Auch der Frankfurter Finanzprofessor Reinhard Schmidt stellt fest:
Also die Commerzbank macht zumindest den Eindruck auf mich, dass sie sich in Bezug auf die Kundenorientierung mehr in die Richtung einer mittelstandsorientierten, quasi einer privaten Sparkasse entwickelt. Und das ist, denke ich, einigermaßen vernünftig.
Weniger überzeugt scheinen die Bankenaufseher. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, sehen sie offenbar sehr kritisch, dass die Bank bisher so wenig Geld verdient. Aber immerhin verdient sie Geld, im Gegensatz zu ihrer größeren Konkurrentin Deutsche Bank, die zuletzt einen Milliardenverlust eingefahren hatte.
Die Commerzbank hat in Frankfurt ihre Bilanz vorgestellt. Wie die ausgefallen ist, darüber informierte uns hr-Inforeporterin Ursula Mayer. Süßigkeiten, Getränke und Öle. Das alles gibt es neuerdings aus Hanf und das sogar in Supermärkten. In Darmstadt wurde vor kurzem ein Hanfautomat am Bahnhof aufgestellt. Doch ist das wirklich legal? Und was genau bringen diese Produkte? Stefanie Oehmisch hat sich das mal für uns angeschaut.
Seit gut einem Monat steht vor dem Darmstädter Südbahnhof ein Automat mit einem sehr ungewöhnlichen Sortiment. Zwar gibt es hier auch Schokolade und Müsliriegel, aber mit einem kleinen Unterschied zu den klassischen Snacks. Auf allen Produkten ist ein verdächtiges siebenblättriges Pflanzensymbol. Aufgestellt wurde dieser Automat von Karl Diehl, einem der drei Darmstädter Betreiber des sogenannten Kanamats.
Das Besondere an den Produkten ist, dass sie alle auf Hanf basiert sind.
Wer über 18 Jahre alt ist, kann sich aus dem Automaten verschiedene Sorten Hanfblüten, kleine Flaschen mit Hanföl und Hanfschokolade ziehen. Die Nachfrage sei riesig, von den Produkten werde man allerdings nicht high, betont Karl Diehl.
Das ist hier wirklich nicht um irgendeine Droge sich handelt, ja, sondern das ist wirklich ein nicht psychoaktives Mittel und völlig legal.
Dass die Produkte offen verkauft werden können, liegt daran, dass in ihnen kaum etwas vom berauschenden Cannabis-Wirkstoff THC enthalten ist. Erlaubt sind maximal 0,2%. In den meisten Produkten steckt aber ein anderer Stoff, Cannabidiol, kurz CBD. Und das soll laut Werbung ein echtes Wundermittel sein, beruhigen, Schmerzen lindern und sogar gegen Angstzustände helfen. Mittlerweile ist ein regelrechter Boom um die Produkte mit dem Hanfwirkstoff ausgebrochen. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch, dass CBD zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen könne. Allgemeinmediziner Dr. Hanfstengel steht den CBD-Produkten deshalb skeptisch gegenüber.
In einem Bereich, wo sich noch sehr viel ändern wird mit erlaubt und nicht erlaubt. Und wir wissen vieles noch nicht. Und gerade auch zu den gewünschten Wirkungen von CBD in den hohen Dosierungen. Also das ist ja als Medikament zugelassen, in der Apotheke gegen Rezept erhältlich. Selbst bei diesen hohen Dosierungen wissen wir noch nicht ganz genau, was bei kommt und wie viel es bringt.
Zurzeit ist der Verkauf von Hanfprodukten allerdings eine Grauzone. Eigentlich haben die nämlich noch keine Zulassung als Lebensmittel. In Trier wurde deshalb schon ein Automat abgebaut. Und auch beim Automaten in Darmstadt prüft die Staatsanwaltschaft gerade, ob der vielleicht auch weg muss. Betreiber Karl Diel ist deswegen aber nicht beunruhigt.
Die Staatsanwaltschaft hat natürlich das Recht und muss auch prüfen, denn es gibt ja eben diesen gesetzlichen Grenzwert von 0,2% THC. Und da werden die das im Labor einfach überprüfen, ob da eingehalten wurde. Und da wir unsere Produkte auch nochmal in einem Labor prüfen lassen, sehen wir das ganz entspannt.
So entspannt, dass Karl Diel sogar schon weitere Hanfautomaten an Bahnhöfen plant. Und mehr Produkte soll es auch noch geben.
Lebensmittel aus Hanf, das gibt es jetzt nicht nur in Supermärkten, sondern auch in einem Automaten am Darmstädter Bahnhof. Infos dazu hatte unsere Reporterin Stefanie Oemisch. Seit 1896, also seit den Zeiten des Kaisers Wilhelm II., sind die Maifestspiele in Wiesbaden eine große Nummer. Doch in letzter Zeit scheint es so, dass die Bedeutung der Festspiele in Wiesbaden etwas bröselt. Es fehlt Geld, heißt es. Gastspiele von bedeutenden Opernhäusern sind schon lange durch Eigenproduktionen ersetzt worden. Doch nun hat die Stadt Wiesbaden den Etat erhöht und so kommen wieder viele Stars an das traditionsreiche Theater. Andrea Bonhagen berichtet, was das diesjährige Programm so zu bieten hat.
Elektra, Carmen, Rosenkavalier, Tosca. Sieben große Opern bringen die Maifestspiele dieses Jahr auf die Bühne. Sechs davon mit dem eigenen Orchester des Staatstheaters. Sängerinnen und Sänger werden als Gäste dazugeholt. Intendant Uwe-Erik Laufenberg.
Anja Hateros gilt, glaube ich, im Moment als die beste deutsche Sopranistin ihres Fachs und international höchstens gleichzusetzen mit Anna Netrebko. Eine sehr, sehr besondere Sängerin, die bei uns Marschallin im Rosenkavalier und die Tosca in Puccinis Tosca singt. Aber auch unsere Tristan-Besetzung ist, glaube ich, exquisit mit Catherine Foster, Lance Rhein, Andreas Schager, René Pape. Das sind die Koryphäen, die Sie auch in Bayreuth hören können. Und dazu kommen weitere Vorstellungen mit dem Fliegenden Holländer, mit Michael Volle, einem der größten Baritöne, die wir im Moment haben.
Eine ganz unbekannte junge Oper kommt aus Hamburg. The Nose, auf Deutsch die Nase, ist ursprünglich eine Fabel von Nikolai Gogol, bei der die Nase vom Besitzer getrennt wird. Die Musik stammt von Rapper Josh, so-called Dolgin, ein Abenteuer mit aufregendem Bühnenbild. Im Schauspiel reihen sich die Namen großer deutscher Schauspielerinnen und Schauspieler aneinander. Dagmar Manzel, Jasna Fritzi-Bauer, David Striso, Sebastian Koch sind zu Gast. Und
Jens Harzer, der Iffland-Ringträger, gehört sicherlich mit zu einem der großen Schauspieler. Aber dann Ulrich Mattes ebenso, der vom Deutschen Theater kommt. Die Katz und der General von Jette Steckel aus dem Thalia-Theater. Das sind, glaube ich, wirklich großformatige Abende.
Das Schauspielhaus Bochum gibt 4 Stunden lang Iwanow von Tschechow, eine gefeierte Inszenierung. Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende freut sich auf die Gastspiele.
Gorki, Thalia, Deutsches Theater in Berlin, Bochum, das sind einfach erste Adressen im Theater und das wird, glaube ich, sehr, sehr schön.
Es gibt auch viele kleine Besonderheiten im Programm. So singt die tschechische Mezzosopranistin Magdalena Kožená Jazz und Swing mit Ondřej Havelka und den Melody Makern. Der Puppenspieler Nikolaus Habjan lässt den Dirigenten Karl Böhm mit einer grandios aussehenden Puppe mit Dirigentenstock wieder auferstehen, mitsamt seiner braunen Vergangenheit. Und das Faso-Dance-Theater aus Burkina Faso singt, springt, hechtet, balanciert auf der Bühne. Kirina heißt das Stück über eine westafrikanische Schlacht aus dem 13. Jahrhundert.
Die Maifestspiele in Wiesbaden beginnen am 1. Mai. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet, darüber berichtete Andrea Bonhagen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie auch auf hessenschau.de.